So, geht gleich los. Bitte für die kurze Unterbrechung oder Störung hier um Entschuldigung. Wir kriegen das Bild hier nicht auf den Beamer. Ich fange trotzdem schon mal an. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich arbeite für CSIRT als Schurer und muss dazu sagen, dass der heutige Vortrag meine ganz private Meinung darstellt. Ich bin mit CSIRT nicht verheiratet, bin dort nicht im Vorstand, habe keine besonderen Aufgaben, unterstütze CSIRT nicht nur nach Herzen, sondern auch so gut ich kann. Gut, das, was ich gerade gesagt habe, steht jetzt hier am Bildschirm. Freue mich, dass doch so viele hier erschienen sind, um sich den Vortrag zur Verwendung von Zertifikaten anzuhören. Und ich fange eigentlich direkt mit dem Vortrag an und gehe in diesem Vortrag von folgender Prämisse aus. In der elektronischen Kommunikation über das Netz ist die Verwendung digitaler Zertifikate in sämtlichen möglichen Anwendungsbereichen angeraten. Inzwischen nach meiner Meinung unabdingbar und ich wage zu behaupten, geradezu eine Bürgerpflicht. Aber wissen das auch die Bürger? Die Frage muss man stellen, auch wenn es eine rhetorische Frage ist. Die Antwort lautet, sie wissen es noch nicht. Man kann sagen, leider noch nicht, leider immer noch nicht und so weiter. Das Thema Zertifikate ist als solches in der Bevölkerung kaum bekannt, wird auch in populären Fachzeitschriften fast nie thematisiert, geradezu konträr zu seiner immensen Bedeutung für die Sicherheit des Datenverkehrs. Was ist dran am Cyberwar? Wir wissen nicht erst seit Snowden, auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole, ich wusste nicht, was alles passiert, als ich damit angefangen habe und heute den Vortrag halte. Wir wissen nicht erst seit Snowden, dass spioniert wird, dass falsche Tatsachenbehauptungen in Umlauf gebracht werden, dass Dokumente gefälscht werden, nicht nur Geld, dass Wirtschaftsspionage betrieben wird und so weiter und so weiter. Die Bedrohungen sind, wie wir hier im Saal hoffentlich alle wissen, vielfältig und raffiniert. Einige Stichworte dazu mögen genügen. Das ist zum Beispiel Mozilla Sniffer, Tim Thumb, Passwort-Hashes und so weiter. Die Bedrohungen, die bekannt geworden sind, habe ich hier mal von Heise einige Sachen herausgegriffen. Und wir sehen, wie Kriminelle heute versuchen, sich das Netz zu erobern, wie sie versuchen, die Leute zu verunsichern, wie sie den Leuten Schaden zufügen und nicht nur dem einzelnen Personen, sondern ganze Unternehmungen. Wir sehen an den Zahlen, die hier stehen, wie beispielsweise die Zahl 40 Millionen Daten von Kredit- und Bankkarten, dass das ein Ausmaß ist, denn mit den 16 Millionen E-Mails, die das BSI mal vor Weihnachten bekannt gemacht hat oder um die Weihnachtszeit herum, doch deutlich härter ausfällt als angenommen. Wenn wir dann sehen, wie der vorweihnachtliche Hackerangriff auf die US-Warenhauskette Target passiert ist und welche Ausmaße der hatte, sind wir doch erstaunt. Neben den 40 Millionen Daten von Kredit- und Bankkarten erbeuteten die Eindringlinge nach Angaben des Unternehmens auch Postadressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von bis zu 70 Millionen Kunden. Alle Angaben zitiert nach Heise. Ich hoffe, dass Sie diese Zeitschrift kennen und dass es bei denen, die in der IT arbeiten, auch wirklich zur täglichen Pflichtlektüre gehört. Kommen wir zu den sogenannten staatlichen Diensten. Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst, die NSA, der britische Geheimdienst und so weiter, sind es alles nur noch Schlapphüte. Schlapphüte steht hier für so einen Begriff, dass man mit viel Humor mit staatlicher Überwachung umgeht und denkt, dass es bei der Überwachung bleibt. Die Dienste, nicht nur die, die ich hier aufgezählt habe, greifen in geradezu ungeheuerlichem Umfang internationale Kommunikation ab, spionieren dabei aber nicht nur Unternehmen und staatliche Stellen aus, wobei sie sogar, Stichwort aktuell Skype, Dienstleister zur Kooperation verpflichten, sondern sie spionieren auch den Bürger selbst aus, und zwar jeden. Und davon sind wir alle eben auch betroffen. Einzelheiten dieser offenbar totalen Überwachung aus miteinander vernetzten Überwachungssystemen haben bekanntlich streng geheime Dokumente enthüllt, die der Whistleblower und ehemalige NSA-Analyst Edward Snowden an die Weltöffentlichkeit gebracht hat. Heise etwa berichtete am 16. Januar dieses Jahres, die NSA sammelt offenbar fast 200 Millionen SMS pro Tag, unter anderem. Und die gibt sich damit eben auch nicht zufrieden. Und das ist so etwas wie die Spitze des Eisbergs. Es kommt immer mehr ans Licht. Die Lage ist schlimmer, als wir sie uns je vorzustellen gewagt haben. Es geht inzwischen nicht mehr bloß um Spionage. Es geht heute um Identitätsdiebstahl. Die Zahlen von vorhin, 70 Millionen Kreditkartendaten und so weiter, die sprechen für sich. Die sind im Vergleich zu 200 Millionen SMS die deutlich härtere Bedrohung. Die Frage ist, wie gehen wir damit weiter um? Der Identitätsdiebstahl dient einem ganz einfachen Zweck. Man möchte unter falscher Identität segeln, um dem, der diese Identität tatsächlich besitzt, auf irgendeine Art und Weise Schaden zuzufügen. Machen Sie sich mal den Spaß, schlagen Sie Google auf und geben Sie mal Begriffe aus dem alten Zeitalter ein. Die heißen falscher Polizist, die heißen Enkeltrick. Sie werden staunen, wie modern diese Verfahren sind und wie viele Leute sich tagtäglich mit falschen Identitäten schmücken. Gestern, wie ich nach Hause gefahren bin, gestern Abend kam dazu passende Meldung im Radio. Ein Handwerker aus Österreich, Facebook-Freund, gehört sich heutzutage scheinbar so, hat Prinz Harry kennengelernt und Prinz Harry hat ihm einen Millionenauftrag versprochen. Er sollte das Paket im Buckingham Palace erneuern. Jetzt sucht er seinen Freund Prinz Harry und die 27.000 Euro. Die missbräuchliche Nutzung personenbezogener Daten einer Person durch andere, das ist Identitätsdiebstahl. Und solcher Identitätsdiebstahl gehört inzwischen zu den Top-Gefährdungen im Internet. Online-Kriminelle stehlen digitale Identitäten, um im Namen anderer aufzutreten, Mails zu versenden, auf fremde Kosten in Online-Shops einzukaufen oder sich auf andere Weise zu bereichern bzw. den Betroffenen zu schaden. Die Wege sind bekannt, man meldet sich für etwas an, gibt notgedrungen sogenannte erforderliche Daten von sich preis bis zum Geburtsdatum und authentifiziert sich dann damit. In der Regel mit einer Kombination aus Benutzernamen und Passwort. Und zu beidem können sich sowohl Kriminelle als auch Geheimdienste Zugriff zu verschaffen. Und sie tun das auch. Da kommt die Frage, wie können wir uns schützen? Diese Frage, ob wir uns schützen können und wenn ja, gegen wen und auf welche Weise, kann natürlich so pauschal nicht beantwortet werden, schon gar nicht im Rahmen eines einzelnen Vortrags. Ich beschränke mich hier auf einen Teilaspekt von möglichen Schutzmaßnahmen, den Schutz, den die Verwendung von digitalen Zertifikaten bieten kann. Was bitte ist ein digitales Zertifikat? Die Frage mag für die einen oder anderen doch sehr rhetorisch zu sein, aber ich möchte es mal erklären. Technisch gesehen ist ein digitales Zertifikat schlichtweg eine strukturierte Folge von Bytes. Dem Sinn nach eine individuelle Beglaubigung. Das elektronische Zertifikat bezeugt, dass der Verwender eines Zertifikats berechtigt ist, es zu verwenden. Das heißt, dass er tatsächlich derjenige ist, von dem das Zertifikat beglaubigt, dass er es ist. Simpler gesagt, eine zertifizierte Mail unterscheidet sich von einer nicht zertifizierten dadurch, dass ich bei der zertifizierten E-Mail weiß, dass sie auch wirklich von dem behaupteten Absender kommt. Die Verwendung von Zertifikaten verfolgt diese Ziele. Und Sie sehen, diese roten Buchstaben CIA erscheinen jetzt in einem ganz anderen Licht. Da ist einmal zu nennen Confidentiality, die Vertraulichkeit, Sicherstellen der Vertraulichkeit, Integrity, Sicherstellen der Integrität des Dokuments. Das Dokument ist das originale Dokument, es wurde nicht verändert. Und Authenticity, die Authentizität, das heißt, die Echtheit des Absenders wird bestätigt. Der Einsatz von Zertifikaten erschwert den genannten Identitätsdiebstahl, und zwar deshalb, weil Zertifikate Datenteile enthalten, die nicht mit auf die Reise durchs Netz gehen, also auch nicht unterwegs abgegriffen werden können. Sie verbleiben nämlich auf dem heimischen Rechner und sind dort auch schwer zu identifizieren. Auf diese Möglichkeit ich werde nachher mal zeigen, mit welchen Möglichkeiten man diese Dinge schützen kann. Es hat vorhin hier einen Vortrag gegeben zur Verwendung von Smartcards. Wer den gesehen hat, weiß, dass es knallharte Möglichkeiten gibt, private Schlüssel extern vom Rechner aufzubewahren, die zu nutzen und was man damit alles dann anstellen kann. Wie bekommt man nun ein digitales Zertifikat? Über sogenannte Zertifizierungsstellen. Eine solche Zertifizierungsstelle hat mehrere voneinander unabhängige Aufgaben. Erstens, sie handelt als Certificate Authority. Das heißt, sie erzeugt Zertifikate und gibt diese heraus. Zweitens, sie handelt als Validation Authority. Sie überprüft die Gültigkeit ihrer, das heißt der von ihr selbst erzeugten Zertifikate und bestätigt auf Anfrage, dass diese Zertifikate gültig sind. Und drittens, sie betreibt eine Registration Authority. Als solche überprüft sie die Identität eines Antragstellers. Soweit, so gut. Da stellt sich freilich sofort die Frage, kann der Internet-User solchen Zertifizierungsstellen, die ihm persönlich in der Regel nicht bekannt sind, vertrauen? Oh Gott, Entschuldigung. Das geht jetzt nicht. Nee, es ist ein Kollege, der will jetzt wissen, was ich hier tue. Ganz einfach. Bitte? Ja, das ist aber von Bonn aus nach hier, aber andere Leute haben es auch geschafft, ganz richtig. Aber bleiben wir nochmal hier beim Thema, sind solche Zertifizierungsstellen, kann man diesem Vertrauen noch dazu blind, so wie es teilweise verlangt wird? Und meine Antwort, nein. Klares Nein. Und zwar mit der Einschränkung nicht so ohne weiteres. Es gilt auch hier das alte Sprichwort, trau, schau, wem. Oder drum prüfe, wer sich bindet. So ähnlich hat es Goethe mal geschrieben. Das heißt Zertifizierung unbedingt, aber man sollte nicht blind irgendeine Zertifizierungsstelle der vielen hundert existierenden wählen, sondern eine, der zu vertrauen man einigen anders hat. Für welche Zertifizierungsstelle soll ich mich entscheiden? Dafür gibt es einige Kriterien, die ich im Folgenden aufführen möchte. Und zwar beschränkt auf das Thema E-Mail-Zertifizierung und Verschlüsselung. Speziell hier gilt, erlaubt die Zertifizierungsstelle den Einsatz hochsicherer Verschlüsselung. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, in denen der Einsatz hochsicherer Kryptographie verboten ist. Dazu zählen unter anderem Russland, China und auch Israel. Darüber hinaus mussten wir in den vergangenen Tagen auch zu diesem Thema zur Kenntnis nehmen, dass in US-Country die Firma RSA zu einer Kooperation mit den Schlapphüten gezwungen wurde. Inwieweit andere Zertifizierungsstellen an dieser Kooperation beteiligt oder auch zwangsweise beteiligt wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist mir aber bekannt, dass einige Mail-Provider aus diesem Grund ihren Dienst einfach nur eingestellt haben, wie zum Beispiel Lavabit. Lavabit war der E-Mail-Provider, bei dem Edward Snowden mal seine Konten hatte. Das zweite Kriterium ist die Frage, was geschieht mit meinem privaten Schlüssel? Wenn ich nun ein Zertifikat betrachte, dann enthält dieses neben Angaben zu Inhaber und Aussteller auch kryptografische Schlüssel. Die hier eingesetzte Methode ist eine asymmetrische Verschlüsselung. Asymmetrisch bedeutet, dass alles, was mit dem einen Schlüssel chiffriert wurde, nur mit dem anderen Schlüssel dechiffriert werden kann. Diese beiden Schlüssel bezeichnen wir auch als Schlüsselpaar und nennen den einen Schlüssel den öffentlichen Schlüssel, den anderen Schlüssel den privaten Schlüssel. Was mein öffentlicher Schlüssel chiffriert hat, kann ich nur mit meinem privaten Schlüssel wieder lesbar machen und umgekehrt. Und deswegen kann ich meinen öffentlichen Schlüssel auch überall an die Wand pinnen. Die Leute, die das nutzen, um etwas zu verschlüsseln, können das Verschlüsselte anschließend selbst nicht mehr lesen. Sie bräuchten dafür nämlich den privaten Schlüssel und der ist bei mir auf meinem Rechner. Da kommt keiner dran. Dafür muss man garantieren. Wenn ich nun bei einer Zertifizierungsstelle die Ausstellung eines Zertifikats beantrage, benötige ich neben den Angaben zu meiner Person auch meinen privaten Schlüssel. Diesen privaten Schlüssel kann ich auf meinem PC erzeugen, dort verbleibt er auch. Und die Frage ist, bietet die Zertifizierungsstelle an, dass mein privater Schlüssel auf meinem PC verbleibt? Oder muss ich hingehen und diesen privaten Schlüssel auf dem Server der Zertifizierungsstelle erzeugen? Oder erlaubt die Zertifizierungsstelle beide Verfahren? Und das dritte Kriterium, und das konnten sich schon alle denken, ist Geld. Wie viel Geld wird denn von mir verlangt, wenn ich ein Zertifikat irgendwo beantrage? Ich kann auf diese Frage keine Antwort geben im Sinne von zu teuer, da bitte ich um Verständnis. Aber warum soll ich für etwas bezahlen, was ich und auch Sie umsonst haben können? Ich möchte aus der Vielzahl von Zertifizierungsstellen einmal vier Webseiten zeigen. Erstens GoDaddy, vielen bekannt. Eine bekannte Linux-Distribution nutzt auch Zertifikate und dergleichen von GoDaddy. Wer aufgepasst hat, weiß, was ich hier installiert habe. Zum zweiten startssl.com, sehr billig. Die Zertifizierungsstelle wurde 2005 gegründet und war drei Tage später im Mainstream der Browser enthalten. Wenn es nicht drei Tage waren, das ging unheimlich schnell, zu schnell. Und die Gerüchte darum, die stummen einfach nicht ab. Die dritte, Thoughty.com. Thoughty deswegen, weil sie vor einigen Jahren einen Versuch gestartet hatten, an jeden kostenlose Zertifikate auszustellen. Es gab sowas Ähnliches wie das, was CSCert aufbaut. Dort unter dem Begriff Notaries, bei CSCert heißen diese Leute Assura. Mittlerweile wurde dieser Dienst von Thoughty aufgegeben und durch kostenpflichtige Dienste ersetzt. Und der vierte eben CSCert. Hinter CSCert steht ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, an jeden kostenlose Zertifikate auszustellen, der ein solches auch haben möchte. Der Verein hält den Einsatz von digitalen Zertifikaten zu einem unverzichtbaren Bürgerrecht. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier auf die andere Seite kommen. Und zwar, halt, kann ich mich. So sieht die Seite von GoDaddy aus. Und wenn ich mal ein bisschen runterblättere, dann sehe ich, worum es hier geht. Es geht hier vor allen Dingen wieder um Geld. Ein Zertifikat für ein Jahr, $159. Die haben auch noch andere Sachen auf der Seite. Man kann sich diese Seite angucken. Es wird auf der Seite auch mit angegeben, welche Schlüssel und Schlüssellängen zur Verfügung gestellt werden, welche Kryptografie-Module da zum Einsatz kommen und so weiter. Als zweites besagte StartSSL und die machen halt auf sich aufmerksam, indem sie von sich behaupten, sie seien das Swiss Knife der Kryptographie im Internet. Es ist schön, mit einem Swiss Knife zu werben, aber ob man wirklich halten kann, was dieses Messer verspricht, ist die ganz große Frage. Sie haben, wie man hier sieht, auch die Möglichkeit, freie Zertifikate anzubieten. Es sind E-Mail-Zertifikate. Und Wenn man den eigenen Namen drin haben möchte, dann gibt es das hier, kostet für die Laufzeit von 2 Jahren immerhin noch nicht ganz 60 Dollar. Das dritte, die angesprochene 30. Und wir sehen auch hier bei SSL Certificates, also kaufen, Geld her. Und da sind die Preise schon ein bisschen anders. Und wenn ich dann sehe, wie CSERT sich präsentiert, dann sehe ich ganz anders. Das ist tatsächlich ein Verein, er ist gemeinnützig. Und die Aufgabe ist hier, wer ein Zertifikat haben möchte, soll es bekommen. Im Grunde genommen sehr einfach, man registriert sich und kann danach bereits ein Zertifikat sich selbst ausstellen, also von der Stelle beantragen. Es wird übermittelt und es ist zunächst erstmal ein Zertifikat, das bestätigt, die angegebene E-Mail-Adresse stimmt, die ist bei CSERT registriert und das Zertifikat wird faul nach Ablauf von einem halben Jahr. Dann wird es outdated, man kann es selbstverständlich erneuern und man hat die Möglichkeit, sich selbst assuren zu lassen. Das heißt, man geht zu Assurern, wie wir sie auch unten im Flur finden, dem Stand, man legt seine Ausweise vor, füllt das entsprechende Formular aus und sobald man 50 Punkte erreicht hat, das sind im Zweifelsfalle 2 Assurances, hat man die Möglichkeit, den eigenen Namen mit in das Zertifikat übertragen zu bekommen. Dieser Dienst ist kostenfrei. Und Zertifikate sind frei im Sinne von Freibier. Eine einfache Sache. Ich habe hier noch einen Reiter drauf. Der macht nun mal was ganz anderes. Er stellt gar keine Zertifikate aus, sondern er sagt Ihnen, was von dem jeweiligen Zertifikat tatsächlich zu halten ist. Sie können hier eine Domainname eintragen und bekommen dann angezeigt, mit welcher Verschlüsselung der entsprechende Server arbeitet, wie die Zertifikate tatsächlich aussehen. Sie haben also die Möglichkeit, durch Eingabe zum Beispiel von start.ssl.com den Vergleich zu ziehen, was diese Seite von ihren Zertifikaten hält und was auf der Seite von start.ssl selbst in der Werbung versprochen wird. Das mit den Vieren mal zu machen, überlasse ich Ihnen gerne als Hausaufgabe. Wie gesagt, ich kann in dem Vortrag Themen anreißen, das werde ich auch tun. Ich werde bei einigen Dingen auch Lösungen in dem Sinne ansprechen, wie ich sie empfehlen würde. Aber alle Themen hier durchdiskutieren, dafür habe weder ich die Zeit noch der gesamte Linux-Tag. So. Die Frage hier war, wie bewerten wir die verschiedenen Zertifikate von diesen Auswahl, von den 4, die ich hier mal einfach nur beliebig rausgegriffen habe. Und wie gesagt, die Zertifikate auf ihre Härte hin zu testen, dafür gibt es mehrere Hilfsmittel. SSL Labs ist sicherlich nur, sehr wahrscheinlich nicht das Einzige. Wer das möchte, kann im Internet suchen, der wird das eine und andere finden und man kann auch mal Ergebnisse gegeneinander vergleichen. Wenn unterschiedliche Leute zum gleichen Ergebnis kommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Ergebnis dann auch richtig ist. Das zweite Auswahlkriterium war privater Schlüssel. Die Antwort hier ist CSR. Das heißt, bietet die Zertifizierungsstelle Ihnen an, Ihr Zertifikat über ein Certificate Signing Request zu erhalten. Das ist ein Standardverfahren, bei dem Sie den privaten Schlüssel auch mit Sicherheit selbst erzeugen und diesen auch mit Sicherheit selbst auf dem PC belassen können. Auch hierzu können Sie hingehen und diese Fragen dort beantworten. Das Auswahlkriterium Geld, das ist individuell immer wieder anders, wie wir seit neuestem wissen. Schauen Sie einfach Ihren Geldbeutel. Ich habe neulich mal Schränke durchgewühlt. Ich habe bei mir keine Million gefunden, die ich nicht versteuert habe. Und hier ist es eigentlich ähnlich zu sehen. Das entscheidende Kriterium aus meiner Sicht, und das sage ich hier nochmal ganz bewusst, ist die Frage, wie arbeitet die Registration Authority? Von CSIRT weiß ich, dass die Identität per Face-to-Face überprüft wird, gar nicht anders, und davon wird CSIRT auch gar nicht weggehen. Bei der Feststellung der Frage, ob eine Firma existiert, wenn eine Firma sich Zertifikate von CSIRT haben will, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir mit der gleichen Strenge und Härte an diese Prüfung herangehen. Denn von unserer Entscheidung an der Stelle hängt vieles ab. Uns vertrauen mittlerweile ungefähr 300.000 Endanwender. Und wir möchten an der Stelle nicht ins Gerede kommen und dieses Vertrauen missbrauchen. Die zweitbeste Lösung an der Stelle ist, wenn man hingeht und die Dinge notariell beglaubigen lässt, geht auch. Das kommt für Länder in Frage, in denen CSIRT nicht so verbreitet, nicht so stark ist wie in Deutschland. Und ganz schlecht und in Deutschland eigentlich verboten ist das Einscannen von Ausweisdokumenten. Wir haben mittlerweile ein neues Personalausweisgesetz und auch dieses Gesetz und die Ausführungsbestimmungen verbieten das Kopieren von Personalausweisen. Es hat vor, ich glaube, 3 Monaten auch ein Urteil gegeben. Da hat jemand dagegen geklagt, dass ein Ausweis kopiert worden ist. Er hat vor Gericht Recht bekommen. Die Sache hält. Und CSIRT ist an der Stelle auch rechtskonform. Die Prüfung der Identität ist eigentlich ganz einfach. Man prüft anhand eines amtlichen Lichtbildausweises, ob derjenige, der vor einem steht, auch derjenige ist, der zu diesem Ausweis passt und ob die Angaben auf dem Ausweis die sind, die er auf dem Formular eingetragen hat, und trägt dieses Ergebnis, dieses Prüfergebnis dann in eine interne Datenbank ein, aus der heraus dann die anderen Dinge generiert werden. Wenn man nun ein Zertifikat erhalten hat, dann stellt sich die Frage, wie man es verwendet. Und die erste Stolperfalle ist dann eigentlich schon die Frage, wie kriege ich das installiert? Ich möchte auf diesen Dingen hier auch mal eine Webseite empfehlen, und zwar die Webseite von Goose. Goose EU hat mal entsprechende Hardware-Tokens verkauft und hat auf der Webseite sehr viele How-Tos und Tutorials. Es lohnt sich, dort einen Blick drauf zu werfen. Man kann diese Dinge teilweise wirklich per Copy und Paste auf seinem Rechner bringen und es läuft. Wenn ich mein Zertifikat erhalten habe, dann ist zunächst mal ganz wichtig, dass ich dieses Ding auch tatsächlich sichere. Man kann es auf CD brennen, man kann es unter Umständen auch ausdrucken. Wer sich den hier vorgeschlagenen Weg, den ich übrigens gestern in einem Kursus kennengelernt habe und der sicher auch funktioniert, wer da ein bisschen die Tools kennt und so weiter, für den darf das keine Schwierigkeit sein, der wandelt ein Zertifikat in einen reinen ASCII-Code um per Base64, und aus dem ASCII-Code wird ein QR-Code erzeugt, den drucke ich aus, den bringe ich in den Ordner, schließe ihn weg und gut ist. Dann kann bei mir auf dem PC jeder suchen, wo hast du dein Zertifikat, wo hast du das Backup. Die meisten Leute werden, wenn sie suchen wollen, digitale Medien durchleuchten, aber da ist er nicht zu finden. Und der Weg zurück funktioniert genauso. Ich wollte trotz alledem mal ganz kurz zeigen, weil das für viele Leute ein Problem ist, ein Zertifikat in einem Browser zu bekommen. Ich nutze als Browser, das haben Sie vorhin schon mal mitbekommen, den Firefox. Und den Firefox deshalb, weil er auf der einen Seite ein Community-Produkt ist und auf der anderen Seite all diese Dinge von Haus aus mitbringt, die man bei anderen Herstellern, zum Beispiel aus Redmond, mühevoll suchen muss. Bei Firefox habe ich hier ganz einfach unter dem Menü Bearbeiten. Das ist die Linux-Variante. Das Menü Einstellungen. Die Windows-User finden diese Einstellungen unter Extras. Wir klicken das einfach an. Und das Erste, was ich mache, ist, ich klicke auf Sicherheit. Ich kann hier Passwörter speichern. Ob ich Passwörter speichere oder nicht, bleibt Ihnen egal, überlassen. Aber ich muss auf alle Fälle ein Masterpasswort setzen. Nach der Installation ist dieses Masterpasswort nicht gesetzt. Es dient zur Verschlüsselung von Krypto-Devices, und zwar den Software-Devices. Das heißt, die Zertifikate und so weiter werden in einem Software-Speicher abgelegt. Und auf diesen Software-Speicher kann ich per Passwort nachher zugreifen. Kann ich auf das Ding ohne Passwort zugreifen, ist das nicht so gut. Habe ich hier ein hartes Passwort drin, das man schlecht erraten kann, bin ich an der Stelle schon mal einen Schritt weiter. Danach gehe ich in das Menü Erweitert, habe hier unten weit rechts, also hier, den Auswahlpunkt Zertifikate und sehe dann Zertifikate anzeigen, Validierung und Kryptografiemodule. Unter Zertifikate anzeigen zeigt er mir jetzt hier die vorinstallierten Zertifizierungsstellen an. Unter Ihre Zertifikate, Sie sehen jetzt hier eins, das ich hier bereits importiert habe. Das Importieren läuft dann über den Menüpunkt Importieren. Sie suchen auf der Platte den Speicherort Ihres Zertifikats, wählen dieses aus, klicken auf OK und dann geben Sie zwei Passworte an. Das Passwort von dem Krypto-Device, also das, was Sie hier als Masterpasswort hinterlegt haben, und dann den Schlüssel, mit dem Sie Ihr Zertifikat sichern. Der zweite Schlüssel wird dann von Mozilla in dem Safe sozusagen mit abgelegt. Und Sie brauchen dann, um diese Dinge dort zu nutzen, nachher nur noch das Masterpasswort. Also wenn Sie den E-Mail-Client Thunderbird nutzen, ist der Import des Zertifikats in Thunderbird ganz genauso einfach. Es gibt die gleichen Menüschritte, es gibt die Einstellungen, Preferences, dann die Erweiterungen, Zertifikate, persönliches Zertifikat, importieren und so weiter. Dann kennt das auch Thunderbird. Und Sie sind danach in der Lage, Ihre E-Mails zu zertifizieren. Im Thunderbird selbst gibt es einen Karteireiter s/mime, wenn Sie eine E-Mail geschrieben haben. Und dort setzen Sie einfach nur das Häkchen. Sie können den Punkt E-Mail signieren per Default-Einstellung festlegen. Und das sollten Sie tun. Bitte? Ich komme da noch drauf. Ja, ja, das ist ja eigentlich so die ganz spannende Diskussion, nehme ich hier auch an. Und ich möchte nur noch eine Sache auch mal ganz kurz beschreiben. Nachdem Sie das Zertifikat installiert haben, ist halt möglich, die erste E-Mail zu signieren. Bei einer E-Mail-Signatur passiert Folgendes, und ich möchte es noch mal ausführlich erklären. Sie verfassen eine E-Mail und klicken auf den Knopf Senden. Sofern jetzt die E-Mail signiert wird und nur dann geht der E-Mail-Client Thunderbird hin und erstellt über den Mailbody eine Prüfsumme. Das ist eine Hash-Summe, es kann MD5 sein, es kann SHA-1 sein. Diese Prüfsumme wird verschlüsselt und zwar mit Ihrem privaten Key. Und in der E-Mail eingepflanzt. Darunter wird dann der öffentliche Schlüssel von Ihnen gehangen und die E-Mail geht so auf Reisen. Die ist nicht verschlüsselt, aber die Prüfsumme ist da und die Prüfsumme ist verschlüsselt. Sie ist deswegen mit Ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt, weil kein anderer, der diese E-Mail bekommt, in der Lage ist, einen Schlüssel zu erzeugen, der mit Ihrem öffentlichen Schlüssel gelesen werden kann. Das funktioniert nicht. Sie schicken diese E-Mail an Ihre Freundin, die sieht, aha, gucke ich doch mal. Sie kann das Zertifikat prüfen und sie bekommt dann mitgeteilt, das Zertifikat ist signiert worden, also die E-Mail ist signiert worden, das Zertifikat ist gültig, die Prüfsumme stimmt. Sie wissen, da ist auf dem Weg vom Absender zum Empfänger nichts passiert, alles ist in Ordnung. Die Voraussetzung zur Prüfung der Zertifikate heißt, dass man hingehen muss und muss die sogenannte Kette installiert haben. Ich zeige mal, wie das Ganze geht, wie das aussieht. Wir sehen hier an der einfachen Darstellung, dass mein Zertifikat von einem Class 3 Root-Zertifikat abhängt und dieses wiederum von einem anderen höher gestellten Zertifikat. Diese gesamte Kette muss geprüft werden. Damit das auch wirklich funktioniert, ist es dann erforderlich, die entsprechenden Root-Zertifikate von CSCert in Firefox und Thunderbird einzubinden. Falls jetzt jemand hier ist, der Windows-User ist, ich stand vor einiger Zeit vor dieser Frage, wie geht das, erklär uns das mal. Ehrlich gesagt, ich habe noch einen einzigen PC mit Windows, da ist 98 drauf, weil mein Scanner, meine Scanner-Software sowas verlangt. Sie stehen da und können das am Anfang definitiv nicht lösen. Man muss sich da richtig wieder reinarbeiten. Das End vom Lied ist ganz einfach. Man macht das Startmenü auf, sagt Ausführen und tippt drei Buchstaben ein, MMC, Management Konsole. Dann geht ein Fenster auf, das ist leer. Und dann sind auf der linken Seite eine Reihe von Dienstprogrammen. Und da wählen Sie dann das letzte, Zertifikate, aus. Und dann sehen Sie ein ähnliches Bild wie hier mit dem Zertifikatsspeicher und können dann in diesen Zertifikatsspeicher Ihr persönliches Zertifikat importieren. Von da aus geht die Sache dann in das E-Mail-Client-Programm oder in den Internet-Explorer. Der Weg ist ein bisschen kompliziert. Ich will trotzdem hier darauf hinweisen. So, wenn die Freundin, wie ich hier angenommen habe, oder es kann ein anderer Empfänger sein, wenn der Ihnen jetzt eine E-Mail antworten will, ist er bereits in der Lage, diese Antwort vollständig zu verschlüsseln. Der Grund ist sehr einfach. In den Zertifikaten wird asymmetrische Verschlüsselung benutzt, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, Sie haben Ihren öffentlichen Schlüssel dem anderen gegeben. Der verschließt damit alles, der verschlüsselt es. Und das Verschlüsselte schickt er zu Ihnen zurück. Und Sie können es öffnen, weil Sie im Besitz Ihres privaten Schlüssels sind. Das E-Mail-Programm macht diese Sache automatisch und man muss an den Stellen auch nicht weiter nachdenken. So, wenn ich das mal gemacht habe, beim ersten Mal mag es ein bisschen schwer sein, beim zweiten Mal geht es ganz einfach und beim dritten Mal ist es bereits Routine. Dann kann ich wieder zurückgehen zum Rest der Welt. Und hier wird auch immer wieder gesagt, dass ein Zertifikat nur dann vertrauenswürdig ist, wenn es im Mainstream der Browser enthalten sei. Das sehe ich ein bisschen anders und warum ich das anders sehe, will ich auch mal zeigen. Das war falsch. Das ist eine Frage der Ruhe, man nicht richtig trifft. So, was ist denn da los? Okay, das ist nur der falsch, aber der Rest geht ja einigermaßen. Naja. Nee. Yeah. Also ich wollte jetzt hier nicht meine ganzen Lesezeichen durchblättern, wirklich nicht. Es ist so, dass viele Leute argumentieren, dass nur ein anerkanntes und besser gesagt ein vorinstalliertes Root-Zertifikat ausreichenden Schutz und Sicherheit bietet. Sollten diese Leute Recht haben und auch Recht behalten, machen alle anderen, darunter eben auch CSERT und auch die Regierungen dieser Welt, hier etwas völlig falsch. Ich komme zu der Frage, die da gerade oben gestellt worden ist. Wie sieht das Ganze aus? Also mal, müssen wir hier wieder zurückgehen, mal Klick machen. So, das haben wir jetzt gemacht gerade. Die Frage ist an dieser Stelle, und die stelle ich die so wirklich so hart, sind vorinstallierte Root-Zertifikate Segen oder Fluch? Wir haben in der letzten Zeit diese Frage in den Fachkreisen hart diskutiert. Die einen gehen hin, die Meinung ist auch hier in verschiedenen Vorträgen vertreten worden, dass man solche Zertifikate braucht, die in den Browsern bereits vorinstalliert sind, weil dann der dusselige Anwender auf keine dummen Gedanken kommt, sondern der Sache blind vertraut. Und nicht vorinstallierte Zertifikate, da erschrickt sich jeder und rennt sofort auf Toilette, weil er jetzt das dringende Bedürfnis hat, sich übergeben zu müssen. Nee, so ist es nicht. Es hängt, wie in vielen anderen Dingen auch, schlichtweg vom Verwendungszweck ab. Wir sehen zum Beispiel, nicht im Browser vorinstalliert sind die intern genutzten Zertifikate vom BSI. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie hat Beratungskompetenz gegenüber allen öffentlichen Stellen und hat auch Weisungsbefugnis gegenüber den Behörden, sowohl Regierung, von der Regierung runter bis ins Landratsamt XYZ. Wir wissen, dass diese Verwaltungs-PKI da sind, dass sie genutzt werden. Und wenn Sie da mal ein wenig bei Google suchen, werden Sie auch Beiträge finden zur bayerischen Verwaltungs-PKI. Da äußert ein Lehrer in einem Forum die Frage, ob man ihn jetzt aushorchen möchte. Das geht mit dem Zertifikat nicht. Er hat da irgendwo was nicht verstanden. Jedenfalls haben diese Fragestellungen letztlich dazu geführt, dass Bayern seit etwa 3 Jahren die eigene Verwaltungs-PKI auch noch für den öffentlichen Bereich von einer vorinstallierten Zertifizierungsstelle zertifizieren lässt. Den Weg wäre ich nicht gegangen. Da bin ich etwas härter im Nehmen. So, es ist dann zum Beispiel so, dass große Firmen hingehen und ihre eigene PKI haben, um auch innerhalb der Firma mit an der Stelle dann auch durchaus fälschungssicheren Zertifikaten zu arbeiten. Zu dieser Gruppe gehört unter anderem auch die Allianzversicherung. Sie können auch im Netz nachlesen, wie diese Stelle arbeitet und welche Zertifizierungsstellen von der Allianzgruppe anerkannt werden. Der eine oder andere wird sich wundern, dass er dort die Root-Zertifikate von CSERT findet. Ich werde es nachher auch mal hier zeigen. Da. Jo, jetzt wollen wir mal gucken, dass ich hier in einem Browser die richtige Stelle finde. Ich sehe nichts.
Jetzt so als Gegenpunkt jetzt auch, es gibt nicht nur vertrauenswürdige CAs, die da vorinstalliert sind. Also der Fall DigiNotar dürfte da relativ bekannt gewesen sein. Aber auch viele Regierungen haben zum Beispiel ihre eigenen CAs. Und die chinesische Regierung ist ja nun auch relativ bekannt für, dass sie gerne mal Leute abhören wollen. Und die sind in den Browsern standardmäßig zum Beispiel auch mit vertreten. Die dürfen für alle Domains dort Zertifikate ausstellen. Und ob man das jetzt nun möchte oder nicht, wenn sie das tun würden für google.com, würde Firefox zum Beispiel nicht meckern.
Ich zeige das Beispiel mit der Allianz aus einem ganz einfachen Grunde. Wer zum Allianzvertreter seines Vertrauens geht, sollte mit dem uneingeschränkt auch verschlüsselt kommunizieren können, sobald er Zertifikate von CSCert nutzt. Das ist vielen Leuten nicht bekannt. CSCert hat an der Stelle auch auf anderem Gebiet etwas aufgeholt. Wir sind seit April letzten Jahres im Energiemarkt der Energieversorger europaweit als Zertifizierungsstelle anerkannt. Es hat eine Firma, die ich freundlicherweise auch beschworen durfte, jemanden, der unbedingt mit Zertifikaten von CSCert dort arbeiten will. Die Regulierungsstelle hatte verfügt, dass die internen Rechnungen der Energieversorger untereinander, die per EDIFACT-Nachrichten ausgetauscht werden, seit dem 1. April letzten Jahres verschlüsselt und signiert sein müssen. Sonst läuft das alles nicht mehr. Und der hat es geschafft, dass wir dort als Zertifizierungsstelle anerkannt worden sind und so weiter. So, dann wollte ich noch eine Sache zeigen, weil ich sehe gerade, dass wir hier doch ziemlich weit... Wo haben wir es hier? Ach so. Die Wirtschaft hat die Problematik mit eigenen Zertifikaten und den vorinstallierten Geschichten in den Browsern schon vor vielen Jahren erkannt. Und es gab dort eine Initiative, wie man den Datenaustausch und die Kommunikation zwischen der Wirtschaft und den öffentlichen Stellen besser und sicherer organisieren kann. Und ist dann auf die Idee gekommen, die European Bridge CA zu gründen. Die European Bridge CA ist ein eingetragener Verein. Man kann dort Mitglied werden. Und die hat die einzige Aufgabe, die einzelnen PKIs der angeschlossenen Mitglieder untereinander zu verwalten und auszutauschen, sodass die Mitgliedsunternehmen auf die jeweilige andere PKI direkt vertrauen können. Die hat keine andere Aufgabe als genau die. Wir sehen an der Geschichte, dass die Frage, muss man in den Browsern vorinstalliert sein oder nicht, vom reinen Verwendungszweck her beantwortet werden muss. Gar nicht anders. Wenn Sie E-Mails schreiben, eine E-Mail ist in der Regel eine Sache zwischen jemandem, den ich kenne, und mir, gehen meine E-Mails überhaupt nicht mehr unzertifiziert nach draußen. Das hat am Anfang mal ein paar Diskussionen und Nachfragen gegeben, aber das war es eigentlich auch schon. Widerstand habe ich da in der Form nicht kennengelernt und ich rede mit ziemlich vielen Leuten, auch manchmal mit Unbekannten. Da wird allenfalls nachgefragt, was ist da? Ich sage, das ist da, okay, klar, so und so weiter. Das wird auch verstanden, gar keine Frage. Und was ich auch sagen muss an der Geschichte ist, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, dass Zertifikate von den technischen Möglichkeiten her die Möglichkeit bieten, dass sie immer dann, wenn sie im Netz Gesicht zeigen müssen, sollten sie ein Zertifikat verwenden. Da sollten sie gar nicht mehr drauf verzichten. Wir haben mittlerweile ein Signaturgesetz in Deutschland, das Zertifikate unterscheidet nach fortgeschritten und qualifiziert und so weiter. CSCert stellt nach diesem Katalog fortgeschrittene Zertifikate aus. Qualifizierte Zertifikate müssen auf einer besonderen gesicherten elektronischen Einheit erzeugt werden. Und eine solche Einheit muss vom BSI geprüft und anerkannt werden. Kostet Geld, ist umlagefähig, können Sie beim BSI alles nachlesen und so weiter und so fort. Wir sehen, dass zum Beispiel im neuen Personalausweis die Technik da ist, auch ein Zertifikat auf den NPA zu laden. Dummerweise, und das habe ich schriftlich ist unsere Regierung an der Stelle scheinbar nicht in der Lage, für die Inbetriebnahme dieser Dinge zu sorgen. Der NPA ist nach wie vor ein Pilotprojekt. Ich habe vor 9 Tagen, das war Freitag, den Folgendes gemacht. Ich wollte ein solches Zertifikat kaufen. Rainer SCT ist dafür zuständig. Die haben mir geschrieben, lieber Herr Mutz, schön, dass Sie fragen. Alles Weitere zu dem Zertifikat Sign Me erfahren Sie von der Bundesdruckerei. Wir können es nicht verkaufen, weil die Bundesdruckerei das Ding zurückgezogen hat und derzeit überarbeitet. Und das ist ein Stand und der ist ehrlich gesagt überhaupt nicht hinnehmbar. Zertifikate, wie gesagt, haben diesen Zweck, sie zu identifizieren. Und wenn sie im Netz der Netze anonym bleiben müssen, egal aus welchem Grund, dann gibt es nur die eine Empfehlung, verwenden Sie niemals Ihr Zertifikat. Sie werden darüber mit Sicherheit verbrannt. Weil das ist definitiv kontraproduktiv und Letzteres ist auch nicht das Anliegen von CSIRT. Also irgendwas Anonymes zu machen, dergleichen, das nicht. So, ich bedanke mich hier für die Aufmerksamkeit. Finde es toll, dass doch so viele hier gekommen sind. Wenn Fragen da sind, haben wir noch 5 Minuten.
Wir haben noch Zeit für 2, 3 kurze Fragen vielleicht, aber mehr nicht.
Ja. Gut.
Auch. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe ein Zertifikat von Ihnen, von CA-Cert. Ich habe 2 Vornamen, da ist leider nicht mein Rufname drin. Kann ich das korrigieren lassen?
Es ist so, der Name, mit dem Sie sich bei CA-Cert registriert haben, der ist festgeschrieben. Wenn Sie jetzt vergessen haben, den 2. Rufnamen dort mit anzugeben, dann kann man das selbstverständlich machen. Das Ganze läuft über eine Assurance. Wir sind unten am Stand. Sie füllen das Formular aus und so weiter. Dann geht diese Sache als Request an den Support. Und dann kann diese Sache geändert werden. Dann können Sie ein neues Zertifikat ziehen mit 2 Vornamen drin. Ja. Also bei CSIRT geht alles über eine Assurance. Nichts anderes. Es nützt kein Post, keine E-Mail, gar nichts. Assurance, ne? Ich gucke Ihnen tief in die Augen und dann geht das. Gut,
okay. Alles klar. Ich bedanke mich nochmal für den interessanten Vortrag.
Danke.